Herzliches Dankeschön an euch alle, dass ihr da seid, an euch von ZIK, dass ihr mich eingeladen habt. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön dafür. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ihr habt mir als Vorschlag unterbreitet, dass ich mal was zum Umgang mit Todeswünschen und dem Wunsch nach assistiertem Suizid teile. Und zwar mit dem Schwerpunkt auf die Frage, ob es eine christliche Perspektive gibt. Und dazu habe ich mich entsprechend vorbereitet. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass das relativ schwierig werden wird, weil es handelt sich um ein sehr großes Thema. Es geht also letztendlich so ein bisschen darum, einen ziemlich großen Elefanten durch ein ziemlich kleines Tor durchzubringen oder biblisch gesprochen ein Kamel durch ein Nadelöhr zu bekommen. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich mich diesem Thema nähern? Ich mache hier regelmäßig auch mehrtägige Seminare zu diesem Thema und habe gesagt, Mensch, für unsere heute Abend, Befassung wäre es eigentlich wichtig, mal zu schauen, was würde eigentlich Jesus tun, wenn er am Bett steht und gefragt wird, kannst du mir nicht helfen? Mein Leben macht so keinen Sinn mehr. Ich möchte so nicht mehr leben. Ich kann so nicht mehr leben. Und ich habe mir dazu sechs Themen angeschaut, von denen ich denke, dass es wichtig ist, dass wir die zumindest heute Abend kurz anschauen. Wir gucken das Phänomen an, wir machen einen kurzen Ausflug in die Theologie. Da gibt es andere Leute, die deutlich berufener sind als ich. Wir gucken uns kurz den in Deutschland gültigen, aber auch den international im Diskurs befindlichen Kontext an. Ich sage ein bisschen was dazu, wie Kirche und wie kirchliche Einrichtungen auf die Herausforderungen, die wir momentan in der öffentlichen Diskussion und in der Zusammensetzung damit haben. Und dann geht es so ein bisschen um klinische Fragestellungen, eigene Haltung und wie kann ich jetzt damit konkret umgehen? Das ist der Versuch, das in einer ungefähr halben Stunde abzubilden. Und ihr werdet merken, an manchen Stellen gehe ich ganz schnell über Folien hinweg. Ihr bekommt die Folien, damit ihr es vertiefen könnt. Mir geht es aber darum, in dieser halben Stunde jetzt einen Überblick zu bieten. Und letztendlich ist doch die Frage, wie antworte ich, wenn ein schwerkranker Patient zu mir sagt, ich will nicht mehr leben? Oder wenn er, was viel häufiger ist, sagt, ich kann so nicht mehr leben oder ich will so nicht mehr leben. Alleine dieses Wörtchen so verändert aus meinem Erleben und aus meiner Perspektive ganz, ganz wichtig den Fokus, weil nämlich spätestens, wenn ich von dem so spreche, sofort auch die Gleichzeitigkeit des Lebenswunsches da drinne aufblitzt. Ich kann so nicht mehr leben, aber vielleicht wäre es anders möglich. Und deswegen finde ich, dass dieses so etwas ist, was wir unbedingt, wenn wir damit konfrontiert sind, explorieren sollten, weil es nämlich den Gesprächsraum und unseren Reaktionsraum öffnet. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die ich an den Anfang stellen möchte. Und die hat zunächst mit christlich oder nicht christlich nichts zu tun, sondern hat was mit Wertschätzung, mit Begegnung, mit Hinhören und mit Aufnehmen dessen, was ich als Botschaft zugetragen bekomme, zu tun. Die erste Frage, die man sich an der Stelle stellen sollte, ist die Frage, was verbirgt sich eigentlich meistens zumindest hinter Todeswünschen? Das können ja sehr entschlossene Wünsche sein, zu sagen, ich will das genauso und ich will auch über die Motivation nicht reden. Aber in den meisten Fällen ist es doch so, dass sich hinter dem Todeswunsch oder den Todeswünschen, die vorgetragen werden, in der Oberfläche etwas dahinter verbirgt. Und da ist es wichtig, auf drei Aspekte zu achten. Das erste ist die Gleichzeitigkeit in dieser Aussage, ich kann so nicht mehr leben, weil da nämlich drinne steckt auch der Lebenswille. Ich habe es eben schon gesagt. Und das ist nicht ein Postulat von mir, sondern das ist evidenzbasiert belegt in mehreren Studien. Die aktuellste deutsche Studie davon ist von der Uni Köln, in dem DIDIPOM-Projekt gemacht worden, die ganz klar sagt, die Äußerung eines Todeswunsches ist fast zu 80% gekennzeichnet durch die Gleichzeitigkeit von Todeswunsch und Lebenswille bei veränderten Bedingungen. Das zweite ist, auch das ist ein Ergebnis aus DIDIPOM und wird auch aus vielen internationalen Studien gedeckt und ist auch in meiner klinischen Erfahrung auch absolut zuverlässig wirklich einzuordnen, ist eine Fluktuation. Das heißt, das Ganze ist nicht stabil, sondern verändert sich zum Teil im Tagesverlauf, im Verlauf von Erkrankungsdynamik, im Verlauf von Stimmungen, von Besuch, Nichtbesuch, von Frieren, von Kälte, von Hungergefühl. Da haben so viele Sachen Einfluss drauf, dass eine Fluktuation, genauso wie wir es in Trauermodellen wie dem Zweispurmodell zum Beispiel kennen, auch typisch ist, dass wir eben nicht linear eine festgelegte Erwartung und eine festgelegte Orientierung haben. Und es gibt aber nicht nur die Gleichzeitigkeit und die Fluktuation, sondern es gibt auch die Ambiguität und die Ambivalenz, also widersprüchliche Äußerungen, die zum Teil auch widersprüchlich in sich selbst sind. und die aber ein Zeichen von individuellem Ringen sind und nicht von der Unzurechnungsfähigkeit. Das ist eine ganz, ganz wichtige Perspektive, die man anschauen muss. Und was steckt eigentlich dahinter? Dahinter stecken häufig unerträgliche Schmerzen oder Symptome. Dahinter steckt sehr häufig, die meisten, die das Tschotschenow'sche Modell des Würdeerlebens kennen, können das so ein bisschen einordnen, der Verlust von Würdeerleben und Kontrollverlust. Da steckt sehr häufig das Gefühl dahinter, zur Last zu fallen, lästig zu sein und Autonomie zu verlieren. Da steckt dahinter häufig Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit, aber auch spirituelle Anteile von Schmerz erleben, also im Total Pain-Konzept spirituelle Anteile. Und letztendlich ist es so, dass Todeswünsche, die ausgesprochen sagen, so kann ich nicht mehr. Und unsere Frage, die wir darauf stellen, ist eigentlich, wie könnte es anders sein? Was können wir dazu beitragen? Was können wir gemeinsam schauen, wie es anders werden könnte? Und dabei ist die allererste wichtige Grundregel, die ich gerne weitergeben möchte, dass man, wenn man das hört, nicht alles lösen muss, sondern man sollte es aushalten, man sollte bleiben, man sollte im Kontakt bleiben, man sollte in der Bezüglichkeit bleiben. Und man sollte das Gespräch und den Austausch und das Vermitteln von ich bin für dich da, ich höre dir zu, ich nehme dich ernst und ich versuche mein Bestes dazu, um Lösungen zu finden, unbedingt nicht abreißen lassen. Diese Folie übergehe ich, die wird aber nachher für jeden lesbar sein. Sie zeigt aber letztendlich, dass es den Ausmaß von Lebenssattheit bis zur akuten Suizidalität in sehr unterschiedlichen Ausprägungen gibt. Und das Schöne ist, dass wir in dem mittleren Feld von Lebensmüdigkeit und aktivem Todeswunsch eben die Ambivalenz haben, die uns ein therapeutisches Fenster öffnet. Es gibt nicht die Entschiedenheit, die dazu führt, dass ich mich nicht mehr irgendwie interventionell dem Gegenüber zuwenden kann, sondern ich habe in der Ambivalenz eine große Chance auf Aktivität, auf Intervention, auf Wirksamkeit. Und das sollte man unbedingt als therapeutisches Fenster im Blick haben und auch benutzen. Hier gehe ich noch schneller rüber. Es gibt einen entsprechenden etablierten Gesprächsleitfaden, der wissenschaftlich validiert ist, auch in der deutschen Fassung validiert ist. Ist das Schedule of Attitudes Toward Hastened Death. Wir kommen da gleich nochmal auf diesen Begriff von Hastening Death zu. Das werdet ihr im Skript letztendlich nachlesen können und es gibt Informationen über die Uni Köln, da ist unten der Bezug. Das will ich deswegen heute hier übergehen, weil ich die Zeit für die Methodik hier an der Stelle nicht weiter stressen möchte. Was mir aber wichtig erscheint, wenn wir diese sechs Felder, die ich vorhin am Anfang aufgezeigt habe, nochmal gucken, dass wir klären und wissen, worüber reden wir eigentlich. Und deswegen habe ich diese Folie gemacht, die eine Kernfolie ist für diejenigen, die sich in der Materie noch nicht so richtig gut auskennen. Sie dient dazu, Begriffe zu klären und Ebenen zu unterscheiden. Und da ist es zunächst mal wichtig, dass ich die drei im internationalen Sprachgebrauch zentralen Begriffe oben drüber hingeschrieben habe und versuche, die jetzt in unseren deutschen Kontext einzuordnen. Zunächst mal ist es so, dass in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Frage nach Todeswünschen im internationalen Sprachgebrauch, wenn man wissenschaftliche Papers liest, immer vom Wish to hasten death, also vom Wunsch, den Tod oder den Todeseintritt zu beschleunigen. Deswegen wird es auch häufig abgekürzt als dieses Terminus, also Wish to Hasten Death, ist WTHD. Und das ist letztendlich etwas, was sowohl in Konsenspapers als auch in Forschungspapers immer wieder vorkommt. Also wer sich da vertiefen möchte, wird ohne diesen Begriff als Suchbegriff letztendlich in internationaler Literatur nicht klarkommen. Deswegen ist es wichtig, an der Stelle den phänomenologischen Begriff zu kennen und auch zu wissen, dass da auch sozusagen der Bezug auf diesen SAHD, also auf dieses Testtool, das gleichzeitig auch ein Gesprächsleitfaden ist, Bezug genommen wird. Das ist eher so die Ebene des Erlebens und des Erwartens, der Wish to hasten death. Und jetzt gehen wir auf die Handlungsebene. Und da steht zunehmend, eigentlich erst vor 5, 6 Jahren so intensiv international begonnen zu diskutieren, aber vor 15 Jahren in Toronto entwickelt. Der Begriff der Medical Aid in Dying im Kontext und Medical Aid in Dying wird momentan im internationalen Schrifttum als der Überbegriff für ärztlich-pflegerisch-therapeutische Begleitung im Sterbeprozess benutzt und ist ein Konglomeratbegriff, der sowohl die Suizidassistenz, als auch dort, wo zulässig, Tötung auf Verlangen inkludiert. Und das muss man sehr genau wissen, wenn man sich mit diesem Begriff beschäftigt. Es ist aber so, dass zunehmend in der internationalen Literatur nicht mehr unterschieden wird, sondern der Oberbegriff von MAID, also MAID, Medical Aid in Dying, letztendlich adressiert wird. Bei uns in Deutschland ist es so, dass zulässiger Medical Aid in Dying ausschließlich das Unterlassen von lebensverlängernden Maßnahmen bei fehlender Indikation oder bei fehlender Einwilligung, also das Sterben zulassen, entsprechend geeignet ist. Dazu gehört auch die Therapiezieländerung hin zu einem nicht mehr Intervenieren hin zur Lebensverlängerung. Und die zweite Handlungsentität, die in Deutschland zulässig ist, ist die Suizidassistenz, also die Begleitung bei und die Hilfe zum Suizid durch die Beschaffung von geeigneten Tatmitteln, zum Beispiel Giftstoffen. Wichtig ist an der Stelle, dass die sogenannte Tathoheit, also die Handlungshoheit für das Vollziehen des Tötungsaktes, des Selbsttötungsaktes beim Patienten, beim Suizidenten selber liegt. Und nicht durch externe Handlungen von irgendjemandem anders, sei er Arzt, sei er Pflegender oder sei er sonst irgendein Helfer, letztendlich vollzogen wird. Das ist ein juristisch institutionalisierter Begriff und da gibt es immer wieder den Irrtum, dass das erst seit 2020 zulässig ist. Das ist bereits vom Reichsgerichtshof 1884 entschieden worden, dass die Beihilfe zum Suizid keine strafbare Handlung sein kann, weil der Suizid an sich keine strafbare Handlung ist. Also das ist ein altes Rechtsgut, eine alte Rechtserkenntnis. Es gab nur dann eben den vorübergehenden Paragraphen 217 Strafgesetzbuch, der letztendlich durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil 2020 gekippt worden ist. Und wir haben seither keine gesetzliche Regelung mehr. Ganz wichtige Feststellung, die hier unten steht, ist, die Suizidassistenz, die Begleitung bei und die Hilfe zum Suizid ist ausdrücklich keine ärztliche Aufgabe, das sagt auch nicht das Bundesverfassungsgerichtsurteil, sondern sie ist etwas, was im Rahmen von Hilfe nicht verweigert werden kann. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Und der andere Begriff, der im internationalen Sprachgebrauch üblich ist, der bei uns aber aus historischen Gründen vollkommen vermieden wird, ist der Begriff der Euthanasie. Ich habe ihn trotzdem hier als Euthanasia, also im internationalen adressiert, weil das ist letztendlich das, was in Deutschland Tötung auf Verlangen heißt, was von den Juristen im deutschen alten Sprachgebrauch als aktive Sterbehilfe bezeichnet worden ist, heute nicht mehr so bezeichnet werden sollte und was letztendlich den Straftatbestand nach Paragraph 216 Strafgesetzbuch erfüllt und deswegen in Deutschland absolut unzulässig ist. Neben den geistlichen Perspektiven, über die wir gleich noch mal reden, auch strafbewehrt ist. Ich schalte jetzt so ein bisschen um und schaue mir, weil ich ja gefragt habe, was ist denn eigentlich die Perspektive Jesu? Was würde Jesus tun, wenn er mit diesen Fragen konfrontiert wäre? Wir haben, soweit ich das erkenne, sowohl alttestamentarische als auch neutestamentarische Belege für Lebensüberdruss, für Todessehnsucht. Ich denke an Elia, wie er letztendlich nach dem Sieg über die Baalspriester vollkommen erschöpft und des Lebens müde dasitzt und sagt, er möchte eigentlich nicht mehr leben und er eigentlich den Herrn anfleht, dass er ihn sterben lässt. Es gibt eine ähnliche Szene auch bei Mose nach dem Verrat von Miriam und Aaron. Also es gibt verschiedene solche Szenen, die immer wieder aufblitzen, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Wenn ich aber anschaue, wie hat Jesus nach dem, was biblisch überliefert ist, gegenüber Leidenden agiert, er hat zunächst mal Präsenz gezeigt. Das ist die Lazarusgeschichte, Johannes 11. Er hat das Stinken seines Freundes ausgehalten. Er hat die Not der Geschwister ausgehalten. Er trat in den Schmerz herein. Er ist nicht weggelaufen. Das ist schon mal die erste wichtige Haltung aus meiner Sicht, die ich hier erkennen kann. Das zweite ist das Zuhören. Da ist zum Beispiel jetzt, das kommt, aber gibt mehrere Geschichten dazu aus Markus 10, die Begegnung mit dem Blinden, indem er fragt, was willst du eigentlich, was ich dir tue? Also nicht ich, Jesus, sage dir, was jetzt gemacht wird, sondern ich frage, was du brauchst. Die dritte Sache ist eine Würdeorientierung. Also diese Tschotschinowsche Idee von Würde empfinden, stärken, ist deutlich erkennbar, zum Beispiel bei den 10 Aussätzigen in Lukas 17. Aber auch Jesus kennt und kann deswegen akzeptieren und kann damit umgehen. Die Klage, die tiefste Klage kennen wir vom Kreuzesruf letztendlich. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also auch dieses Klagen, dieses Mitgefühl von nicht mehr aushaltbarer Einsamkeit, alleine sein, Verlassenheit, ist Jesus vertraut. Und deswegen habe ich das hier bei der Haltung mit zitiert. Und die letzte Sache ist das Thema der Begleitung. Das findet man an verschiedenen Stellen. Ich fand das relativ stark in Lukas 23, in der Kreuzigungsszene, wo er letztendlich dem mit ihm Gekreuzigten zuspricht: Noch heute Abend werden wir gemeinsam im Paradies sein. Also an diesem Mitgehen und Hoffnung zusprechen, sehe ich Haltung Jesu, liebevolle, zugewendete Haltung. Das sind nur Beispiele und ich will damit sozusagen einleiten in eine Perspektive, die sich auch ein Stück weit in Theologie hineinbegibt. Und jetzt ist es aber so, wenn wir theologische Grundspannung oder das Thema angucken, werden wir eine theologische Grundspannung sehen, weil es in den Begriffen Würde, Leiden und Autonomie Aspekte gibt, die in dem Moment, wo ich sie genauer angucke, in Widerspruch, in Gerangel miteinander treten können. Und ich habe einfach zum Vertiefen, wer sich das anschauen möchte, zwei wesentliche, aus meiner Sicht relevante, biblisch fundierte Ethikbetrachtungen von evangelischen Theologen unten dran gestellt. Da ist einmal links sozusagen Hans-Martin Rieger aus der Schweiz, aber mit einem Lehrstuhl in Jena, der vom Gottesdienst der Leiblichkeit spricht, in der ich mit dem, was mir auch in Krankheit und in medizinischer Behandlung begegnet, mein Ausgeliefertsein gegenüber der Liebenden, dem liebenden Schöpfergott trotzdem in den Vordergrund stellt. Und auf der anderen Seite Rainer Anselm, der relativ stark zwar das Geschenk des Lebens in den Vordergrund stellt, aber es daraus nicht ableitet, dass wir eine Verpflichtung zum Erhalt haben, sondern dass die Autonomie eine hohe Bedeutung hat. Und er selber sagt, es gibt kein biblisches Verbot des Suizides. Also ihr merkt daran, es gibt möglicherweise vielleicht nicht eine Perspektive christlicher Art, sondern es gibt ganz unterschiedliche Perspektiven. Und diese theologische Grundspannung, die oben in den drei Begriffen Würde, Leiden und Autonomie erkennbar ist, das könnt ihr euch in Ruhe, wie gesagt, angucken, die führt eben dazu, dass je nach Lebenssituation, nach eigener Glaubensprägung, nach eigener theologischer Prägung möglicherweise auch unterschiedliche Schlussfolgerungen, vielleicht sogar je Fall unterschiedliche Schlussfolgerungen abgeleitet werden. Wir kommen zum Bundesverfassungsgerichtsurteil. Am 26. Februar 2020 ist Artikel aus dem Strafgesetzbuch 217, der die geschäftsmäßige Suizidbeihilfe unter Strafe gestellt hat, für nichtig erklärt worden. Die Kernaussage ist, es gibt ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Dieses Recht schließt ein, sich sein eigenes Leben zu beenden und dabei auch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Genauso schließt es ein, dass ich dazu freiwillig helfen darf. Das Urteil gilt ausdrücklich nicht nur für Schwerstkranke, sondern hat keine Reichweitenbegrenzung. Also das klassischste und krasseste war, dass direkt nach der Urteilsverkündung einer der Protagonisten, der geklagt hat, rauskam und im ZDF-Interview gesagt hat: Jetzt kann auch die junge Frau, die verzweifelt ist über den Tod ihrer Katze, berechtigterweise Suizid begehen. Also war für mich ein dramatischer Moment, als sozusagen direkt nach dieser Verkündigung des Urteils diese Aussage kam. Es ist bis heute kein neues Gesetz verabschiedet. Damit haben wir weltweit die liberalste Lösung überhaupt in Deutschland. Das muss man erst mal wissen, wenn man über dieses Thema diskutiert. Es wird häufig gesagt, es gäbe damit eine Rechtsunsicherheit für Ärzte, Hospize und Einrichtungen. Da habe ich ein dickes Fragezeichen zu. Ich habe es trotzdem nicht vorenthalten, weil das immer wieder so vorgetragen wird. Ich persönlich sehe das gar nicht so problematisch an. Dieses Urteil sagt zunächst mal, Suizidbeihilfe darf nicht generell verboten werden. Jeder Mensch hat ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Aber Achtung, deswegen gelb hier, nur dann, wenn Freiverantwortlichkeit des Suizidenten erkennbar und nachweisbar ist. Wenn nicht, dann hat der Staat letztendlich an der Stelle auch eine Schutzaufgabe. Das ist ganz ausdrücklich Bestandteil des Urteils. Der Staat darf dieses Recht zum selbstbestimmten Sterben nicht faktisch leerlaufen lassen, indem er Regelungen schafft, die es unmöglich machen, es zu erreichen. Und freiwillige Hilfe darf geleistet werden, also es darf niemand zur Hilfe gezwungen werden und sie darf beansprucht werden. Das Urteil sagt ausdrücklich aber nicht, dass Ärzte zur Beihilfe verpflichtet sind, sagt auch nicht, dass Einrichtungen Suizidhilfe anbieten müssen. Das Urteil sagt letztendlich, dass die Gewissensfreiheit von Ärzten unangegriffen ist und die aktive Tötung auf Verlangen ist nicht erlaubt. Das heißt, das sagt dieses Urteil ausdrücklich nicht, dass es erlaubt sei. Das ist ein wichtiger Punkt, der immer wieder auch an der Stelle nicht ganz scharf und klar diskutiert und vollzogen wird. Gleichzeitig ist es, und das ist mir eigentlich erst in der tieferen Befassung auch klar geworden, dass das Bundesverfassungsgericht an insgesamt 4 Stellen deutlich darauf hinweist, dass das Gericht das Grundrecht zwar anerkennt, aber gleichzeitig das als eine gesellschaftliche Gefahr benennt und sagt, dass es nicht die normale Form der Lebensbeendigung von alten und kranken Menschen sein darf und dass es als solches etabliert ist. Die Quelle ist hier angegeben, ist die Randnummer 233 und 250. Der soziale Druck darf nicht entstehen, die Nützlichkeit, also Utilitarismus darf an der Stelle nicht im Vordergrund stehen und der Schutzauftrag des Staates in dem Moment, wo eben die freie Willensbildung nicht gewährleistet ist, wird vom Bundesverfassungsgericht an der Stelle nochmal betont. Mir ist es wichtig, an der Stelle auch diese Seite wahrzunehmen und nicht, dass wir Christen hingehen und letztendlich das Bundesverfassungsgericht für das, was dort als Rechtsprechung erfolgt ist, einfach nur auf eine uninformierte Art und Weise bashen, weil leider ist es so, dass auch das zum Teil in der Szene passiert. Es gibt kirchliche Reaktionen darauf. Ich habe jetzt nur die hier mal aufgezeigt, die ich für wirklich seriös und fundiert halte. Es gibt sowohl Verlautbarungen der Katholischen Bischofskonferenz als auch der EKD. Es gibt auch einzelne Freikirchen, die sich dazu geäußert haben. Ich will das nicht en Detail angucken, das könnt ihr euch dann angucken, aber es ist letztendlich der gemeinsame Nenner, dass Suizidbeihilfe eigentlich die falsche Antwort auf die richtige Frage ist. Das ist sozusagen der Überbegriff, der da drinne steht. Am polarisierendsten ist die Diskussion, die entstanden ist aus einem Artikel von Rainer Anselm, den ich ja vorhin schon mal als einen der beiden Protagonisten im Gegenspiel zum Hans-Martin Rieger genannt habe. Der hat zusammen mit Pastor Lilie von der Diakonie am 2021 FAZ einen großen Artikel geschrieben zu kirchlichen Einrichtungen, die den assistierten Suizid nicht ausschließen sollten. Da komme ich gleich nochmal drauf. Das hat eine erhebliche Kontroverse innerhalb der EKD ausgelöst, die sich anzugucken und darauf sich mal zu berufen und zu überlegen, ist sicherlich hilfreich. Es gibt auch Verlautbarungen zum Umgang damit, natürlich vom Deutschen Hospiz- und Palliativverband, also vom DHPV, mit sehr guten Arbeitshilfen. Der gemeinsame Nenner letztendlich aller Kirchen ist nochmal die Frage, Suizidbeihilfe ist die falsche Antwort auf die richtige Frage, aber die eigentliche Frage, die gestellt wird, ist die Frage, warum will denn dieser Mensch eigentlich sterben und wie können wir ihm zur Linderung helfen? Und die eigentliche Antwort, und da sind sich alle Kirchen an der Stelle und auch zum Beispiel der DHPV und die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin einig, die eigentliche Antwort bedeutet begleiten, also nicht alleine lassen, dabei bleiben, Würde stärken mit all den Interventionsmöglichkeiten, die es gibt, exzellente Symptomkontrolle anbieten und eine umfassende Hospiz- und Palliativversorgung etablieren. An der Stelle ganz kurzer Break. Ich habe jetzt sozusagen die Hintergründe bis zum Recht und bis zur Rechtsprechung und den Reaktionen aufgezeigt. Jetzt geht es eher so ein bisschen in die Frage dessen, was mache ich denn jetzt damit? Der Todeswunsch ist zunächst mal für mich ein Vertrauensbeweis des Klienten, des Patienten und ist für mich eine Gesprächseinladung. Wow, was für ein Vertrauen, was für eine Offenheit, wenn mir ein Patient gesteht, dass er nicht mehr leben will. Seid bitte dankbar, wenn euch das anvertraut wird und reagiert darauf. Habt keine Angst davor, denn Todeswünsche zu haben, ist menschlich und ist nicht pathologisch. Es gibt sogar einen bedeutenden Palliativmediziner in Deutschland, der sagt, Todeswünsche zu haben, ist gesund. Das finde ich eine Nummer zu spitz. Aber Todeswünsche zu haben ist absolut menschlich, ist definitiv nicht pathologisch. Es steckt Vertrauen da drin. Auch psychisch gesunde Menschen haben Todeswünsche, also bitte nicht pathologisieren. Und über den Tod nachzudenken gehört zum Leben dazu, ist sogar etwas Kognitives, das wertvoll ist. Und die Leitfrage, die ich glaube, die Jesus stellen würde, ist die Frage, was brauchst du denn, damit das Leben wieder tragbar wäre? Was kann ich denn tun, um dir Gutes zu tun? Was willst du, was ich dir tue? Und deswegen sind die drei Hauptprinzipien, die sich daraus ableiten, die Prinzipien von Zuhören, Beziehung und Vertrauen, auch auf Interventionen und auf Verlässlichkeit vertiefen und konkret und gezielt und wirkungsvoll handeln in Bezug auf Symptomkontrolle, Seelsorge, notwendige Sozialarbeit, Angehörige einbeziehen, Kontakte herstellen. Also alles, was an der Stelle notwendig ist, um letztendlich Lebensmut zugänglich zu machen. Es geht aber nicht darum, Lebensmut zu injizieren, auf übergriffige Art und Weise sozusagen jemanden zum Leben und zum Lebensmut zwingen zu wollen. Die Frage ist, was darf, was soll eigentlich ein Jünger Jesu als professioneller Helfer tun? Er darf Suizidbeihilfe aus Gewissensgründen ablehnen. Das Bundesverfassungsgerichtsurteil schützt auch die Gewissensfreiheit des Arztes. Er muss aus der rechtlichen Perspektive den Patienten umfassend informieren und bei persistierendem Wunsch an andere verweisen. Er hat eine Sorgfaltspflicht rund um das Thema der Freiverantwortlichkeit und der psychischen Gesundheit. Und er soll alles tun, damit der Antrieb zum Sterbewunsch sich wandelt. Das heißt, Beziehungen stärken, Symptomkontrolle anstreben, Begleitung aufrechterhalten und Würde empfinden, letztendlich auch verstärken. Christliche Haltung, und ich denke, das sind Prinzipien, die wir sagen können in der Palliativpraxis, sind die, dass wir die Symptomkontrolle auch mit dort, wo nicht anders möglich, Doppelwirkung, also Doppeleffekt. Es geht darum, dass ich Maßnahmen ergreife, die, wenn sie ordentlich ergriffen sind, als Nebenwirkung eventuell das frühere Versterben in Kauf nehmen, weil es anders nicht geht. Die darf ich nicht vorenthalten, nur um das Sterben zu verhindern, also jemanden leiden zu lassen, um nicht schuldig zu sein am früheren Ableben, wäre an der Stelle nicht mit christlicher Tradition zu belegen. Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen ohne Indikation einer Einwilligung ist eigentlich selbstverständlich, leitet sich aber auch aus christlicher Ethik ab. Auch gezielte Sedierung bei refraktären Symptomen nicht vorzuenthalten, aber sehr bewusst letztendlich auch zu indizieren und zu durchzuführen, wäre wichtig. Und den Raum für Klage, Zweifel und spirituellen Schmerz letztendlich unbedingt einzuräumen, das gehört zu christlichen Traditionen in diesem Kontext. Christliche Tradition kritisiert aus meiner Perspektive nachvollziehbar biblisch fundiert aktive Tötung auf Verlangen. Christliche Tradition, wenn sie konsequent gelebt wird, verurteilt und kritisiert das moralisierende Urteil über den Sterbenden und seine Wünsche. Sie kritisiert auch die Lebenserhaltung um jeden Preis. Und sie kritisiert meines Erachtens auch das Alleinelassen des Patienten in seiner Verzweiflung. Ich will nur darauf hinweisen, dass es gerade von letzter Woche, vom 6. März, einen neuen Hirtenbrief der Deutschen Bischofskonferenz genau zu diesem Thema gibt, den Weg des Lebens gehen. Ich finde dieses Paper, ich habe es jetzt nicht angehängt, aber das kann man sich runterladen. Das ist, wie gesagt, erst letzte Woche publiziert worden. Richtig wertvoll. Es sagt, wir brauchen eine Kultur der Lebensbejahung. Wir müssen Suizidwünschen einfühlsam und nicht wertend begegnen. Suizidassistenz entspricht dem Selbstverständnis katholischer Einrichtung. Es darf keinen strukturierten Zugang für Sterbehilfevereine geben. Das Thema darf aber auch nicht tabuisiert werden. Es müssen Gespräche möglich bleiben. Forderung nach institutionellen Schutzräumen und gesetzlicher Verankerung wird hier vorgehoben. Ich habe das Thema der Schutzräume im weiteren Verlauf hier nicht vertieft. Da sind aber zwei Folien in dem Handout, das ihr bekommt, weil die Diskussionen um die Schutzräume vor allen Dingen in katholischen und in Caritas- und Malteser-Einrichtungen diskutiert wird. Das ist aber ein Thema, was durchaus sehr kritisch auch bewertet wird, weil es einen falschen Schutzgedanken letztendlich oder einen falsch zuverlässigen Schutzgedanken vermittelt. Das ist aber im Rahmen des heutigen Referates, das in 2 Minuten vorbei sein soll, einfach nicht abzubilden. Wichtig ist, niedrigschwellige Angebote zur Suizidprävention durch Ärzte und Psychotherapeuten zu etablieren. Das ist bis heute nicht gelungen, das sozialrechtlich oder auch anders letztendlich abzubilden. Es gibt empirische Grundlagen, die ich einfach hier benennen möchte. Deswegen habe ich diese Folie drinne mit Handlungshinweisen der Malteser und mit der DIDIPOM-Studie der Uniklinik. Alles das ist online nachzulesen. Es gibt Schulungsangebote, die ich nur dringend empfehlen kann, wer sich vertieft damit auseinandersetzen möchte. Es gibt insgesamt drei curriculare Angebote momentan in Deutschland. Das am weitesten etablierte und auch am stärksten wissenschaftlich basierte ist der Talk-Kurs Todesumgang mit Todeswünschen am Lebensende nach dem Kölner Modell. Dafür steht diese Abkürzung Talk. Ist ein Kursformat, das wir auch im Würdezentrum anbieten, das wir gemeinsam mit der Uniklinik Köln auch gerade am Weiterentwickeln sind. Das kann ich nur dringend empfehlen, das im Zweifelsfall für die eigene Einrichtung oder für ein eigenes Team oder sowas als Angebot zu reflektieren. Und eine wichtige Fragestellung, wir sind gleich am Ende, ist die Frage, soll ich dann überhaupt über Todeswünsche sprechen? Darf ich aktiv danach fragen oder ist das schädlich? Sorge ich dafür, dass jemand letztendlich sich umbringt, weil ich ihn frage? Das ist ganz klar aus psychiatrischer Perspektive und auch aus palliativmedizinischer Perspektive evidenzbasiert in der Zwischenzeit geklärt. Aktives Fragen nach der Lebensbeendigung ist nicht suizidauslösend, ist sogar eher ein Schutzfaktor, ist entlastet. Wer darüber nachlesen möchte, findet in dem Talk-Angebot und auch in psychiatrischer Literatur weitere Hinweise. Und die zentrale Fragestellung im Umgang damit ist letztendlich die, finde ich, eigentlich eine eigene Haltung. Denn das ist ja das, was wir uns anschauen wollten. Was würde Jesus tun, weil Jesus für uns unser Role Model sein soll, weil wir das tun wollen, was wir letztendlich unseren Herrn sehen, tun sehen. Und an der Stelle glaube ich, dass diese vier Fragen, die ich hier links und die Impulse, die ich gegeben habe, hilfreich sind. Und dabei gilt es dann aber auch immer, andere Haltungen zu respektieren. Was es aber heißt, im Respekt mit anderen Haltungen umzugehen, das kann ich heute nicht vertiefen, sondern das muss dann jeder für sich einüben, reflektieren, möglicherweise auch im Austausch mit anderen nach Lösungen suchen. Diese Folie hier habe ich nur noch mal mitgegeben und die nächste kommt dazu auch, um einen Hinweis zu geben. Wir tappen in eine Falle, wenn wir glauben, dass wir als Palliativmediziner und als Pflegende alle Leidenskategorien, die es so auf der Welt gibt, mit medizinischen und pflegerischen Maßnahmen begegnen müssen. Ja, es gibt körperliche Symptome, es gibt psychische Symptome, es gibt existenziell spirituelle Herausforderungen. Diese Leidenskategorien legitimieren medizinisches Handeln. Aber es gibt auch eine Menge Leidenskategorien, die nicht medizinisch zu bearbeiten sind. Den Flüchtling, der trauert über seine Fluchtsituation und seine Vertriebenheit aus seiner Heimat, dem kann ich nicht medizinisch helfen. Ich kann ihm möglicherweise psychotherapeutisch und medizinisch helfen, es zu ertragen. Aber das eigentliche Problem kann ich nicht lösen. Und deswegen gilt es, im Schauen auf das Leid auch zu gucken, wofür bin ich eigentlich als Pfleger, als Arzt, als Ärztin, als Pflegeperson überhaupt legitimiert zu handeln. Auch hier gibt es einen wichtigen Impuls von Hans-Martin Rieger zum Gottesdienst der Leiblichkeit, abgeleitet aus Römer 12, Vers 1, dass die moderne Medizin sich was aneignet, wenn sie die Depotenzierung des Schicksals und die Potenzierung der Machbarkeit versucht zu leben. Wer alle Leiden dieser Welt lösen möchte, missversteht seinen Auftrag und übernimmt eine Verantwortung, die keinem Menschen zukommt. Das ist ein kleiner Impuls, der zu vertiefen wäre, wenn man genauer hinschauen möchte. Und jetzt ist die Frage vom Anfang, ich will nicht mehr leben. Was wäre eine sinnvolle Antwort eines Jüngers Jesu? Ich setze mich hin, ich nehme mir Zeit, ich sage, ich höre, dass Sie leiden. Erzählen Sie mir erstmal, was ist gerade am schwersten, was kann helfen, wo kann ich Ihnen Begleitung sein? Und von daher habt ihr mich am Anfang gefragt, gibt es eine christliche Perspektive? Ich behaupte nein, es gibt nicht eine christliche Perspektive, sondern es gibt mehrfache, eine Vielzahl von christlichen Perspektiven. Aber aus meiner Sicht gibt es drei Hauptleitlinien, die sich in einem zusammenführen, nämlich es gibt eine Stärkung des Würdeerlebens als Ziel unseres Handelns, weil wir unseren Gegenüber als einen Träger von göttlich verliehener Würde sehen, und zwar bis zum letzten Atemzug. Es gibt eine Verpflichtung zur Linderung von vermeidbarem Leiden und eine Notwendigkeit und auch einen Aufruf dazu, zu begleiten statt zu verfügen. Das ist das Fazit, das ich habe. Und für mich ist leitend in dem Kontext aus Lukas 10 das Motiv dessen, dass der Schriftgelehrte den Meister fragt, Jesus fragt, Meister, was muss ich eigentlich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Und die Geschichte, die dann kommt, ist die Geschichte des Erbarmens, des barmherzigen Samariters gegenüber dem unter die Räuber gefallenen. Und ganz am Ende sagt Jesus zum Schriftgelehrten, jetzt habe ich es dir gesagt, geh hin und tu einfach das, was ich dir gesagt habe. Und ich glaube, das ist der Auftrag, den wir haben, auch im Kontext mit Todeswünschen und mit Suizid. Assistenzanfragen als Christen in der Medizin, als Christen in der Pflege oder in der Hospizbegleitung. Damit sage ich danke für die Einladung, für eure Aufmerksamkeit, dass ihr überhaupt gekommen seid und für den jetzt kommenden Austausch.